86 konnte der Papst schon eine Synagoge besuchen. Und dann 87 war der Islam und Hinduismus und Buddhismus und Judaismus bereit zusammenzuarbeiten. Und ein Jahr später kam Russland auch dazu, war bereit zusammenzuarbeiten. Und naja, es gab ein großes ökumenisches, eine große ökumenische Bewegung auch in dieser Richtung. Hier ist Rabbi Robert Jacobs. Und er sagt über diese Ökumene und über den Papst das Folgende. Schauen wir uns mal das Video an.
And in 1965, Vatican II changed that.
Jacob says the Second Vatican Council marked an historic turnaround for Catholic-Jewish relations. And he says John Paul II has done extraordinary things to show respect for Judaism. He was the first pope to visit a synagogue.
No pope in Roman history has ever done what he has done. It gives all Jews a feeling that for the first time in Christian church history, Judaism is appreciated as having its own integrity and is not demeaned. I think it's a tremendous privilege to meet this extraordinary pope.
Aha. Das Judentum, sagt Papst, du bist fantastisch. Dann, als der Papst St. Louis besuchte, hat er dies ihm vorgelesen.
Will rejoice and blossom. They will blossom with abundant flowers and rejoice with joyful song.
Also ganz begeistert vom Papsttum. Alexei ist auch ökumenisch. Hier kommen die ersten zusammen. Künfte zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche, das war in 94. Orthodoxe Kirche bekam dann mehr Freiheit, dann auch ja, diesen interessanten Freimaurergruß zwischen den beiden, der orthodoxen, und eine weltweite Erneuerung gab's. Alle beisammen, islamisches Kulturzentrum, drei katholische Bischöfe waren gegenwärtig und der Papst hat seinen persönlichen Gruß geschickt. Islam auch unter dem Hut dieser Ökumene. Ein interessantes Signalbild, die Juden und die Muslimen, die beiden sind ja große Gegner, was die Politik betrifft. Der Papst hat entweder Kopfweh oder denkt, was mache ich mit diesen beiden Kindern? Die Katholische Akademie in Trier hat dieses Zeichen. Ja, das sind okkulte Zeichen. Und wenn man den Ostokkultismus kennt, dann wird man das auch gleich erkennen, dass das Mantras und Yantras sind. Hier ist noch eins, wo alle Religionen beisammenkommen. Und da kann man den Kalant sehen und da ist der Mandala. Und das ist das Symbol, das sie gebrauchen, um zu zeigen hinter den Kulissen, wir sind eigentlich Okkultisten und alle müssen sie unter einen Hut kommen. Der Dalai Lama auch und dann natürlich dieser interessante Mann, Robert Schuller. Was sagt er? Fourth Dimension Forward. I discovered the reality of the dynamic dimension of prayer that comes through visualization. Also sagt er, Visualisation, wie sagt man in Deutsch? Visualisierung. Das ist ein okkultes Prinzip. Das ist eine Art Hypnose. Und wir werden morgen ein bisschen mehr darüber reden. Sagt er, ist eine Methode des Betens. Und er sagt, ich verstehe es nicht unbedingt, aber ich genieße es. Es funktioniert. Ich habe es versucht. Es funktioniert. Er hat natürlich diese Riesenkathedrale, Crystal Palace, mit den Plänen für diese Kathedrale. Ist er erst zum Papst, dass der Papst sie segnet, vor dem sie gebaut wurde. Hier ist er, hier ist sein Sohn. Der ist auch Sprecher. Jetzt wollen wir mal der ihre Theologie studieren. Robert Schuller sagt in seinem Buch Self-Esteem, Selbstwert, klassische Theologie hat geirrt in der Theologie, dass sie gottzentriert ist und nicht menschzentriert. Wow! Also Theologie darf nicht gottzentriert sein, sie muss menschzentriert sein. Was ist denn das? Ist das nicht Humanismus oder nicht? Ja, natürlich ist das Humanismus. Eine klassische Rolle von dem Pulpit, Podium des Protestantismus war, um Predigen zu predigen, die behaupten, which imply indoctrination more than education, die dich mehr indoktriniert haben, als dass sie dich gelehrt haben. Und da ist eine eingebaute Neigung, um zu intimidieren, um kleiner zu machen, also der Mensch nichtiger und nichtiger, um kleiner zu machen, eher als größer und größer und größer zu machen. Also in der klassischen Theologie wird behauptet, Jesus Christus ist alles und durch ihn haben wir Leben. Verkehrt. Wir sind alles. Die Theologie da oben muss ein bisschen kleiner gemacht werden. Und was ist Sünde? Irgendein Gedanke oder irgendetwas, was mich von meinem Selbstwert beraubt. Das ist Sünde. Sünde ist nicht wieder das Gesetz. Nein, 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 das natürlich nicht. Was wir brauchen, ist eine Theologie der Erlösung, die fängt an und hört auf bei dem Verständnis, dass wir als Menschen Glory, Verherrlichung haben wollen. Habt ihr das mitbekommen? Das ist ja eine Theologie, die mit der Bibel schon überhaupt gar nichts zu tun hat. Was heißt es, um wiedergeboren zu werden, sagt er? Es heißt, um von einem negativen Selbstbild zu einem positiven Selbstbild sich zu bewegen. Von Inferiority, Minderwertigkeit, zum Selbstwert. Von Angst zur Liebe und vom Zweifel zum Vertrauen. Man verdreht das so ein bisschen. Also, um wiedergeboren zu werden, ist um die eigene Größe zu erkennen. Und das Kreuz, das heiligt den Ego. Wow, interessante Theologie. Christus ist der ideale Eine. Das ist okkulte Sprache so nebenbei. Denn er war Selbstwert inkarniert. Ich dachte, er war Demütigkeit inkarniert. Ich dachte, er war Gott inkarniert. Jesus hat nie eine Person einen Sünder genannt. Nie. Nee. Nein, nein, nein. Er hat geschimpft über diejenigen, die das gemacht haben. Denn es raubt den Menschen von seiner Dignität, seinem Selbstbild. Hat Jesus nie Sünde bei dem Namen genannt? Ja oder nein? Hat er nicht gesagt, geh und sündige nicht mehr? Nein, das hat er doch nicht gesagt. Das wäre doch schrecklich, wenn er das gesagt hätte. Naja. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Er sagt hier, Jesus hatte einen Ego. Er sagt, wenn ich angehoben werde, ziehe ich alle Menschen zu mir. Wow, was für ein Ego-Trip hatte er. Das sind unsere lieben protestantischen Theologen heute. Und er ist nur am Kreuz gestorben, um sein Selbstwesen, sein Selbst-Ich, sein Selbstwert zu verherrlichen. Also Jesus ist für euch gestorben wegen einem Ego-Trip. Und nicht, weil er die Welt so geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Das ist eine schreckliche Theologie. Hier sind ein paar interessante Fragen. How could the cross, as you write, sanctify the ego trip? Wie ist das möglich? Wie kann er uns stolz machen? Und dann sagt er, nennt er all die Texte, wo die Bibel sagt, Stolz kommt vor dem Fall und so weiter. The Lord detests all the proud, der Herr verachtet alle, die so stolz sind und. Da diese Person nagelt ihn mit den Texten an die Wand. Und Schüler antwortete, ich hoffe, dass du nie solche Dinge predigst. Bitte. Denn das könnte viele herrliche Menschen vernichten. Das ist die Theologie. Ja. Sie werden sich nicht mehr an die Bibel stören. Nein, sowas darfst du nicht predigen. Wir sind ganz toll. was mich trennt von den Fundamentalisten, die ständig andere bekehren wollen, ist, dass ich weiß, dass die großen Glaubensrichtungen Dinge haben, wo sie übereinstimmen. Und ich ziele auf diese Dinge, die wir gemeinsam haben, und nicht die anderen. Interessant. Wenn wir wissen, dass wir erlöst sind, dann sind wir Teil Gottes Familie und wir können den großen göttlichen Traum träumen, das Königreich der Gottes in der Welt. Okay, was sagt die Bibel? Mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber diese Theologen bauen ein anderes Reich. Sie bauen eins auf dieser Welt und von dem will ich nichts haben. Nach seinem 1000. Telecast hat er gesagt, natürlich Sammy Davis Jr. war auch da, da ist Satanist, so nebenbei gesagt, hat gesagt, da ist nichts schlimmer als zu predigen über den verlorenen, sündigen Zustand des Menschen. Das darf man nicht. Das Christentum hat das Schlimmste, was es je getan hat, ist zu predigen über den verlorenen, sündigen Zustand des Menschen. Wir dürfen die Menschen nicht bewusst machen von ihrem sündigen Zustand. Das ist gegen ihr Selbstwert. Jetzt, was macht der Heilige Geist? Wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überzeugen von
Sünde.
Aha. Also dieser Mann hier kämpft gegen den Heiligen Geist. Und dann sagt er, was man oft machen müsste, man müsste das Mantra gebrauchen. Und wir müssen die Worte ich bin oft wiederholen. Also was sagt er? Er sagt, ich bin Gott. Das ist nicht christlich, sagt er. Und alle die Religionen glauben das Gleiche heutzutage, diesen Leben nach dem Tod. Aber das hier ist der Hammer. Das ist Robert Schuller, Discover Your Possibility, entdecke deine Möglichkeiten. Da sagt er, diesen Satz hier, um wiedergeboren zu werden, ist um von einem negativen zu einem positiven Selbstbild überzugehen, von Minderwertigkeit zum Selbstwert. Und dann können wir das Folgende beten. Und wir können beten, unser Vater im Himmel, geheiligt sei unser Name. Wow. Wow. Das ist der Hammer. Und das ist im Original angehoben. Unser Name. Und das steht in Self-Esteem, the New Reformation. In diesem Buch könnt ihr es finden. Und wer ist derjenige, der sagt, diese Bücher müsste man bitte lesen? Da ist er. Dr. Schuller has an amazing ministry. Dr. Billy Graham. Die stecken alle unter einem Hut. Und das sollen die großen Prediger der Welt sein. Unsere Protestanten. Billy Graham, wer bist du eigentlich? Wenn ihr bisschen studiert, werdet ihr sehen, Billy Graham ist nicht, wer Billy Graham sagt, er ist. Er predigt zu Tausenden. Hier empfängt er die Medaille, Congressional Medal, beim US Capitol. Hier empfängt er einen Ehrengrad von der strengsten katholischen Universität, und er sagt, das Evangelium, das in diesem Institut, diesem katholischen Institut gepredigt wird, ist das gleiche Evangelium, welches ich predige. Und hier, er ist zusammen mit dem Papst gewesen, da sehen wir ihn zusammen mit dem Papst, er sagt, der Papst ist fast ein Evangelist, hier ist er in seinen schwarzen Kleidern, zusammen mit dem Papst in seinen weißen Kleidern. Und es ist wegen Billy Graham, steht hier geschrieben, dass der Vatikan und Amerika gemeinsame Dinge machten. Es ist durch Billy Graham, sagt er, dass Ronald Reagan einen Botschafter zum Vatikan geschickt hat. Und hier schreibt er es in seinem eigenen Buch, schreibt er, dass er derjenige ist, der gesagt hat, geh, komm, mach das. Hier ist ein Buch, Billy Graham und seine Freunde, da kann man das ja selber nachlesen. Das ist geschrieben durch Kathy Burns. Und hier hat er auch ein paar interessante Zitate. Robert Schuller, 1986, Possibility Magazine. Da wird der Pantheismus hervorgehoben. Und Graham sagt zum Schuller in einem Interview, ob sie kommen von den Muslims, ob sie kommen von den Buddhisten, ob sie kommen von den Christen, sie sind eins im Leibe Christi, denn sind alle gleich berufen von Gott. Also genau das Gleiche, was die anderen sagen, sagt er auch. Typische Freimaurerei. Ich gehe nicht alle seine Zitate hervorbringen, das würde eine ganze Woche dauern. Liest mal das Buch Billy Graham und seine Freunde, dann werdet ihr sehen, dass die Webpages, die ganz deutlich hervorrufen, dass er 33 Grad Freimaurer ist, gar nicht so verkehrt sind. Also John Paul, Superstar, er ist derjenige. Billy Graham ruft seine Leute zusammen und dann hat er immer Besprechungen mit ungefähr 800 katholischen Priestern und Nonnen, und nach jeder Crusade, nach jeder Evangelisation von ihm, schickt er sie direkt zur katholischen Kirche. Er arbeitet mit den Jesuiten zusammen. Wenn er arbeitet, dann gebraucht er die großen Rockbands, DC Talk und einige anderen, die wir morgen besprechen werden, wie das funktioniert. Und dann werden wir sehen, was diese angeblichen Christen, diese großen Prediger, was sie eigentlich sind. Das werden wir morgen Abend ganz deutlich zeigen, auch in Videos. Also morgen Abend nicht den Vortrag verpassen. Nach September 11, Moslems, Protestanten kamen zusammen in ökumenischen Gottesdiensten. Und vor dem Jahr 2000 war die Episkopalkirche soweit, um zu sagen, Gotteskirche ist katholisch, sie war katholisch von Anfang an und sie wird katholisch sein am Ende. Was hat er noch gesagt? Wir sehen das Ende des Protestantismus. Protestantismus ist vorbei, er hat kapituliert. Und dann vor dem Jahr 2000, genau wie der Papst vorhergesagt hat, Kirchen stimmen überein, der Papst hat die allgemeine Autorität. Und sogar die anglikanische Kirche behauptet sogar, dass er ein Geschenk ist, das die Kirchen akzeptieren müssen. Was für ein herrliches Geschenk. Nicht nur das, er hat eine besondere Aufgabe, um zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu entscheiden. Er ist also unfehlbar. Er wird sagen, was geglaubt werden muss, nicht die Bibel. Die Jesuiten sagen ja, was wenn die Bibel so und so sagt und der Papst sagt was anderes, dann sagt ihr Katechismus, das Zitat hatte ich ja gestern oder vorgestern auf der Leinwand, dann nimmt die Bibel und schmeißt sie weg. Steht genauso in ihrem Katechismus. Wie weit sind wir dann in diesen Kirchen gekommen? Kirchen halten Seances. Der Bischof, der anglikanische Bischof hat gesagt, hier im Jahre 2000, am 28. August, hat er beauftragt, bitte in euren Gemeinden hält doch ein paar Seances und ruft die Geister hervor von den verstorbenen Atheisten, damit ihr sie belehren könnt, dass es etwas Besseres gibt. Naja, glücklicherweise sind da Protestanten, die das sehen. Hier ist ein protestantischer Schreiber, James R. White, das hat nichts mit James White zu tun, das ist ein neues Buch, Und er sagt, Catholics and Protestants, do the differences still matter? Macht es noch was aus? Es gibt tausende, tausende, tausende Protestanten in der Welt da draußen, die mit Traurigkeit sehen, was in der Welt passiert. Aber sie wissen nicht, wohin. Sie haben keine Ahnung, wohin. Was muss man machen? Der Konzil zu Trier hat ja ganz deutlich gesagt, worum es geht, dass keiner selbst entscheiden darf, was er glauben soll, sondern nur der Papst soll entscheiden. Und jetzt haben die Protestanten gesagt, ja, es ist richtig so, obwohl die Bibel was ganz anderes sagt. Und der Papst, hat der sich in einen einzigen Glaubenspunkt geändert? Nein, sie haben es noch stärker definiert. Und sie haben ja diesen Konzil, the Congregation for Doctrine and Faith, was das in Deutsch ist, weiß ich nicht. Naja, wo Kardinal Ratzinger das der Haupt ist, das ist die alte Inquisition, sogar im gleichen Gebäude. Und da wird genau die alte katholische okkulte Lehre innegehalten. Und die großen sogenannten liberalen katholischen Prediger und Priester, die Ökumene steuern, damit die Protestanten sich wohlfühlen, sind Freimaurer. Die spielen ein Spiel. So wie Hans Küng hier zum Beispiel. Und dann kam Assisi. In 86 war die erste Zusammenkunft Assisis. Alle Glaubensgemeinschaften zusammen. Da war die orthodoxe Kirche, da war der Dalai Lama, da war der Islam. Alle waren sie gegenwärtig. Die Welt war so weit, dass diese UNO, eine Weltreligion, gegründet werden konnte mit dem Papst als Obersten. Und das haben wir ja schon gestern dann genannt. Und dann das große Datum, den 30. August 2000. Und der große Architekt des Universums, das ist Freimaurersprache, nebenbei gesagt, in der UNO wurde ein Konzil zusammengerufen, ein großes ökumenisches Initiativ, und es wurde der Papst vertreten durch Kardinal Francis Arzin. Buddhisten waren da, Bischof Desmond Tutu hat gesagt, das ist das große Konzil, alle müssen zusammenkommen. Der große Kaiser, der Papst, hat das bekommen, was ihm zusteht. Und seit 85 hat sich dieser Assisi jährlich wiederholt. Und er ist sogar kurz danach nach Damaskus gegangen, zu dieser großen Moschee, um auch den Islamiten zu sagen, ihr habt jetzt euer Zuhause. Hier ist diese Damaskus-Moschee, eines der ältesten in der Welt. Hier liegt gerade ein Toter, der hier hereingetragen wurde. Die Frauen sitzen so am Rande und dürfen nicht in die Mitte. Eine fantastische Moschee. Hier wird ein Mantra gebetet, genau wie die Katholiken es machen. Und hier ist in dieser Moschee dieser kleine Raum. Und hier wird gebetet. Na, zu wem wird denn da gebetet? Das ist sehr interessant. Weiß jemand, zu wem da gebetet wird? Wer liegt denn da? Welche Leiche liegt denn da angeblich? Oder welcher Leichenteil liegt da? Nein, nicht der Petrus. Der ist im Vatikan, der ist nicht hier. Auch nicht Maria. Auch nicht Mohammed. Auch nicht Abraham. Naja, ich helfe euch. Es ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der Kopf. Ist das nicht interessant? Die Moslems haben den Kopf, der Papst ist hier hingekommen, um den Moslems zu sagen, wir sind alle eins. Glücklicherweise, die katholische Kirche hat den Arm von Johannes dem Täufer. Und vielleicht in den anderen Kirchen noch ein paar Teile, vielleicht können sie ihn ja wieder zusammenbasteln, ich weiß es nicht. Aber er ist anbetungswürdig. Da kann man sehen, worum es eigentlich geht. Die Männer sitzen im Mittelraum da und naja, es hört sich sehr interessant an, so ein bisschen, ein Stückchen. Jetzt wisst ihr, die Moslems haben so ein schlechtes Bild in der Welt, weil es extremistische Gruppen unter den Moslems gibt. Ich arbeite, wo ich gearbeitet habe, bei meiner Universität mit vielen Moslems. Die meisten meiner Studenten waren Moslems. Und wenn ich ernst sagen müsste, die waren vorbildlich, die Moslems. Meine Moslem-Studenten waren ganz, ganz ernste, tolle, glaubensfeste Menschen, die wirklich versuchen, das Richtige zu tun. Und sie waren gute Menschen. Ich konnte ihnen vertrauen, wie ich fast keinen anderen vertrauen konnte. Und wenn es hart auf hart ging, die waren ständig da. Die, wenn die einen Entschluss gemacht haben, der blieb. Moslems werden eines Tages fantastische Christen machen. Da ist ein Unterschied zwischen Moslems und Menschen, die glauben, dass wir das Richtige tun müssen, dass wir die Gebote halten müssen, dass wir gut zueinander sein müssen. Da ist nur ein Unterschied. Und das ist, und so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben, dass wir das ewige Leben haben können. Das ist der einzigste Unterschied. Sie haben keinen Gott der Liebe. Und wenn wir ihnen diesen Gott der Liebe zeigen könnten, das wäre ja was. Wie viele von den Moslems haben mich nicht gefragt über Sabbat? Sie haben sofort gemerkt, dass da was anderes ist. Der ist kein Schwein. Interessant. Er wird nicht erst das anfassen, was die anderen sich hineinhauen. Die Moslems kamen an einem Stück zu mir. Die haben mich immer verteidigt. Ich habe viel Hoffnung, dass viele Moslems zum Herrn finden werden. Und ich kenne Moslems, die zum Herrn gefunden haben. Und ich habe auch das Vorrecht gehabt, in einem Bus zu sitzen, neben einer Moslemführerin, als wir die 7 Kirchen abgefahren sind, einer nach dem anderen. Als die 7 Kirchen fertig war, war sie eine Christin. Und ich bin sehr dankbar, denn sie hat das Leben Jesus schon übersetzt ins Türkische und tut ein großes Werk und ist verheiratet mit einem adventistischen Prediger heute. Und sie haben es sehr schwer, wenn sie sich bekehren. Wirklich schwer. Aber wenn sie einen Entschluss machen, wow, das wird ja was. Ich habe Hoffnung, dass der Herr große Dinge unter den Moslems tun wird. Aber der Glaube hinter den Kulissen ist ein anderer. Es ist ein Glauben an den Mondgott. Da sind Göttinnen drin. Darum ist Maria-Verehrung so einfach in diesem System. Und der Papst zeigt ganz eindeutig, wo sein Sentiment liegt. Er küsst den Koran. Und diese großen Glaubensgemeinschaften sollen alle zusammenkommen. Das Judentum, der Buddhismus, das Christentum, Hinduismus und Islam. Und sie sollen alle eins werden. Hier empfängt der Papst den Tilak auf der Stirn. Der Tilak ist das Symbol Shivas. Und Shiva nach Blavatsky ist Luzifer. Und natürlich weiß er das. So haben wir ein Parlament der Weltreligionen. Und das ist ihr Symbol, die Sonne in der Mitte. Und dann in 99 bei dieser großen Zusammenkunft, wo der Dalai Lama gegenwärtig war, wurde der folgende Entschluss genommen. Und das ist ein interessanter Entschluss. Alle zusammen, die Zoroastristen, die Katholiken, die Hindus, die Schamans, die Rabbis, alle Ekumener, das sind alle Protestanten, mussten zusammen entschließen, um wen zu verurteilen? Die christlichen Fundamentalisten, welche Freiheit der Sprache missbrauchen, indem sie versuchen, um andere zu bekehren zu ihrem Glauben und dadurch Hass und Gewalt anhetzen. Wow, das ist ja interessant. Also diejenigen, die glauben, dass die Leute zu Jesus führen müssen, die müssen verurteilt werden. Und das hat Chung Jung ja auch gesagt. Man darf nichts tun. Das ist noch das Schlimmste, was man tun kann, ist Menschen zu bekehren zu Jesus. Lass sie, wo sie sind. Zwei Entschlüsse wurden gemacht bei diesem Konzil. Da ist das Zitat, ihr könnt es selbst nachlesen. Papst Johannes Paulus II. Wurde durch Konsensus als der oberste geistliche Führer der Welt angekündigt und Fundamentalisten, religiöse Fundamentalisten, welche nicht mit der globalen Ökumene zusammenarbeiten wollen, müssen stillgemacht werden. Sie müssen angeklagt werden als gefährliche Extremisten voller Hass. So, wir sind vor einem Problem. Und dann natürlich auch in diesem Jahr 2000, alle Religionen, alle Glaubensgemeinschaften beugen sich vor den Papst, der bei die Rockband im Internet spielt. Padre di tutti noi, sempre che mai, e la danza del sempre nostra, di tutte le tribù, del popolo di ogni civiltà. Und wie gesagt, ich sah eine Frau in dieser großen Stadt, die regierte über die Könige der Welt. Offenbarung 17, Vers 8. Und ich hörte eine andere Stimme sagen, komm aus ihr raus, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht ihre Plagen empfängt. Morgen Abend geht's um die charismatische Bewegung. Und wir werden sehen, dass die Freimaurerei die total steuert. Und wir werden ein paar Videos sehen, die euch vielleicht die Haare zu Berge stehen lässt. Gottes Segen, danke, dass ihr gekommen seid. Ich und mein Haushalt, ich möchte lieber Jesus dienen. Denn da haben wir das Versprechen des ewigen Lebens. Hier haben wir ein Versprechen eines irdischen Königreichs. Das interessiert mich persönlich nicht und euch hoffentlich auch nicht. Amen. We have Thank you.
now.